Herzlich willkommen zurück bei By Your Side. Heute behandeln wir ein etwas ernsteres Thema.
Und deswegen eine kleine Inhaltswarnung vorab. Wir sprechen heute über mentale Gesundheit und in dem Gespräch können auch mentale Probleme von queeren Menschen vorkommen und vielleicht kommen wir auch bei Diskriminierung gegen queere Menschen vorbei.
Also wenn ihr heute keine Kappas für so ein Thema habt und das euch vielleicht zu viel ist, dann ist das erstmal völlig in Ordnung und ihr könnt hier an dieser Stelle noch aussteigen.
Für alle anderen, jetzt geht's los. Das ist By Your Side.
Dein B-Plus Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Ja, wir haben es gerade eben schon angekündigt. Wir sprechen heute über mentale Gesundheit, mentale Probleme von explizit vor allen Dingen queeren Menschen. Warum ist uns dieses Thema wichtig? Wir wollen ja mit By Your Side unter anderem auch Tabus brechen. Und es gibt nach wie vor in der Gesellschaft immer noch, und das betrifft ja auch nicht nur die Community, sondern glaube ich auch allgemein, sehr viele Tabus um mentale Belastungen und Gesundheit und Therapie allgemein. Und ja, wir wollen heute so ein bisschen damit brechen, aber mit verstärktem Fokus auf Queerness.
Was wir nicht wollen, ist mentale Probleme von jetzt Cis- und Straight-Menschen irgendwie runterzuspielen, auf keinen Fall. Ihr werdet aber sehen, dass als queere Person man da aufgrund dessen, dass man queer ist, oft eine andere Belastung oder eine andere Gefährdung, was mentale Probleme angeht, trifft und deswegen eben heute der queere Fokus. Wir machen das heute nicht alleine, aber bevor wir wieder in unsere Diskussion, unseren Austausch starten, müssen wir noch zwei wichtige Sachen abarbeiten, nämlich Jan.
Genau, wir starten wieder mit By the Way und zwar gibt es da so eine Vokabel, Anna hatte das gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass gerade bei queeren Menschen, die mentale Belastungen haben, ganz oft ein bestimmter Grund dahinter steht. Und eine Vokabel, die da sehr wichtig ist, ist die Heteronormativität. Das Thema sollte oder generell das Wort sollte wahrscheinlich den meisten eigentlich schon mal aufgeploppt sein. Aber ich erkläre es nochmal hier für alle, damit wir nachher auch alle den gleichen Level wieder haben. Die Heteronormativität beschreibt man kann sich so vorstellen wie ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip, welches Sexualität und Geschlecht in einer bestimmten Form halt als Norm definiert. Und das sieht dann unter anderem so aus, dass zum Beispiel ein binäres Geschlechtersystem, also die Heteronormativität beschreibt ein binäres Geschlechtersystem, das eben nur zwei Geschlechter akzeptiert und das sind dann halt Mann und Frau biologisch. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass diese beiden Geschlechter dann auch noch hierarchisch aufgeteilt sind, das heißt, dass das männliche Geschlecht auch dem weiblichen Geschlecht übergestellt ist. Ein weiteres Merkmal der Heteronormativität ist auch auf jeden Fall, dass definiert wird oder genormt wird, dass nur die Übereinstimmung von biologischem und psychosozialem Geschlecht quasi richtig ist und ein Begehren des jeweiligen Gegengeschlechts auch nur das einzig Richtige ist, also Heterosexualität. Man kann also kurz sagen, dass alles, was nicht trans und nicht queer ist, in irgendeiner Art und Weise ist richtig und alles das, was es ist, ist es eben nicht. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn so etwas Norm in der Gesellschaft ist und das überwiegt und gelebt wird, dann kann das halt dazu führen, dass alle, die eben nicht dieser Norm entsprechen, ausgegrenzt werden oder teilweise ja sogar Sanktionen diesen Menschen gegenübertreten können. Und das sehen wir dann zum Beispiel in Russland. Ne, da sind ja wirklich teilweise dann, wenn du nicht dieser Norm entsprichst, bist du einfach gefährdet als Mensch in der Community.
Wobei man da ja traurigerweise gar nicht so weit auch in Osten oder in andere Länder schauen muss. Selbst in Deutschland sehen wir ja wirklich viele Formen von Diskriminierung, entweder subtil oder wirklich aktiver Weise. Und was ich bei dem Ganzen auch immer super schwierig finde, ist eben dieser Punkt, dass viele Leute sagen, ja, das und das ist eben normal oder nicht normal. Wenn ihr sowas hört, dann sind es so Leute, die einfach von dieser Heteronormativität ausgehen. Und ich finde es super gefährlich und schwierig, eben dieses Wort normal in irgendeinem Zusammenhang zu nehmen, weil das ja dann gleichzeitig bedeutet, alles andere, was nicht so ist, sei unnormal. Und das ist halt de facto falsch. Ich habe, war das, glaube ich, Harari? Ich bin mir gar nicht sicher, eine kleine Geschichte der Menschheit, glaube ich. Irgendeins von diesen coolen Büchern auf jeden Fall, hat gesagt, Biologie ermöglicht und Kultur verbietet.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ein echt schöner Satz.
Und das fand ich extrem schlau.
Das, ich meine, man sieht es ja dann auch irgendwie an, also wenn man jetzt mal so ins Tierreich guckt, ne?
Ja.
Ich meine, haben Tiere eine richtige Kultur in dem Sinne wie wir? Glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem
Wollen
Fenster
wir jetzt echt
lehnen.
Einen auf Biologen machen?
nein, aber ich sage ja nur, dass in der Natur oder in der Biologie bei Tieren ja auch ganz oft irgendwie queeres Verhalten zu beobachten ist, ne? Und ja, da verurteilen die Tiere sich jetzt gegenseitig nicht so. Also da funktioniert es irgendwie und da wird kein Tier ausgegrenzt, weil es jetzt irgendwie Sex mit einem männlichen Artgenossen hat, wenn es selber ein Männchen ist oder andersherum. Aber bei Menschen, da passiert das.
Ja, und das ist super schade und hat eben Implikationen auf das mentale Wohlbefinden und auch das physische Wohlbefinden von queeren Menschen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut festgestellt hat. Und jetzt rutsche ich direkt in die nächste Kategorie, nämlich biete ein paar Zahlen, die ja traditionellerweise, warum auch immer, ich mache.
Das ist einfach besser. Wir haben ja schon festgestellt, mit Zahlen kann ich nicht gut jonglieren und auch, weiß ich nicht, Statistiken, ich lese das immer falsch. Es ist, glaube ich, einfach toll, dass du so schlau bist.
Oh Gott, ja,
das
genau.
Und das deuten kannst für uns.
Das ist einfach ein bisschen passiv-aggressives Druck aufbauen. Nein, Spaß, aber ich versuche mein Bestes, weil dieses Dokument, also diese Publikation, die verlinken wir euch auch, die ist, finde ich, gar nicht so kompliziert geschrieben, wie man so manchmal von so medizinischen Sachen denkt und die lohnt sich, das echt mal durchzulesen. Die nennt sich die gesundheitliche Lage von lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Und die ist aus dem Jahr 2020. Da haben verschiedene Menschen beim RKI narrative Reviews im nationalen und internationalen Vergleich durchgeführt, um zu schauen, wie gefährdet sind queere Menschen, was mentale Gesundheit angeht, im Vergleich zur heterosexuellen Cis-Gruppe. Und das große Fazit generell vorab, es gibt ein erhöhtes gesundheitliches Risiko für queere Menschen. Um ein paar Beispiele zu nennen, Männer, die mit Männern schlafen, sind im Vergleich zu heterosexuellen Männern häufiger durch Angststörung, Depression, Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie Suizidalität belastet. Und Menschen, die sich nicht sicher sind mit ihrer Sexualität, sozusagen noch im Questioning sind, ich glaube, da muss man nur die ersten paar Folgen von uns anhören, um ein bisschen zu erahnen, was, wie so die Phase des Questionings sein kann. Und die sind anfälliger für psychische Krankheiten und neigen sogar im Vergleich dann zur schwulen und lesbischen Gegengruppe häufiger zu selbstverletzendem Verhalten. Also sogar nochmal, also auf jeden Fall krasser wie heterosexuelle Menschen und dann aber auch nochmal krasser als schwule und lesbische Menschen. Dann haben sie auch noch herausgefunden, dass Transmenschen ein größeres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken als die Gesamtbevölkerung, was man, wenn man ehrlicherweise zum Beispiel nur nach Amerika schaut und schaut, was da für Hürden und Gesetze und was auch immer erlassen wird, die wirklich das Leben so krass erschweren für Leute, die einfach nur glücklich sein wollen. Da braucht man sich nicht fragen, woher das kommt. Und eine Studie aus Neuseeland hat sogar herausgefunden, dass Transmenschen eine fast fünffach höhere 12-Monats-Prävalenz eines Suizidversuchs aufweisen als Cis-Personen. Und was da natürlich in dem ganzen Kontext auch super schwierig ist, ist, dass die körperliche Aktivität von Transpersonen auch ja in Gefahr ist, weil es viele institutionelle Barrieren gibt, die halt binär sind. Also denken wir an Schwimmbäder, denken wir an Umkleiden, genereller Zugang zur Einrichtung, das hemmt halt nochmal. Und klar, Sport ist nicht alles oder so, aber Sport kann einem ja auch, wenn man mentale Probleme hat, voll helfen. Und da ist der Zugang halt auch schwierig. Ebenfalls und wahrscheinlich auch am krassesten problematisch. Es gibt erwartbare oder bereits erfahrene Diskriminierung in Gesundheitsinstitutionen, weil das Fachwissen fehlt, weil die Leute nicht geschult sind, die keine Ahnung haben, die dann vielleicht auch aus Versehen, aber es hilft ja trotzdem nichts, den Deadname benutzen, generell diskriminieren. Selbst das RKI sagt, es ist eigentlich alles zu binär und zu hetero gesehen. Die sagen in ihrem Fazit, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland haben sich zwar verbessert für homo- und bisexuelle Menschen schrittweise, aber trans- und intergeschlechtliche Personen sind sowohl bezüglich der medizinischen als auch rechtlichen Anerkennung noch so großen Defiziten ausgesetzt und die wissenschaftlichen Erkenntnisse finden noch zu ungenügend Eingang in die medizinische Praxis. Und die sagen, das ist ein ganz großer Handlungsbedarf im Bereich der psychischen Gesundheit und der Gesundheitsversorgung. Also wir sehen, auf der einen Seite haben queere Menschen die größere Gefahr für mentale Belastung und gleichzeitig ist das Personal und die Institution nicht geschult, damit umzugehen. Also doppelt scheiße.
Ich finde auch, was man auch irgendwie nochmal danach sagen muss, also erstmal ist es total krass, wenn man, also es ist wirklich relativ einfach zu verstehen, so wie du es auch gerade gesagt hast, und es zeigt einem einfach, wie krass gefährlich irgendwie auch die Gesellschaft dann fungiert, ne? Weil man muss dazu sagen, Transmenschen haben kein höheres Risiko, an Depressionen zu erkranken, weil sie trans sind. Und auch Männer, die Sex mit Männern haben, haben irgendwie mehr Angststörungen, weil sie halt eben nicht heterosexuell sind, sondern das ist, die werden von der Gesellschaft anders behandelt. Und deswegen erkranken sie häufiger eben an diesen psychischen Erkrankungen. Und ich finde, das ist einfach erschreckend, ne? Weil ich glaube, wenn man sich eben nicht in dieser damit beschäftigt oder auch eben nicht wenn man nur in seiner Bubble ist als heterosexueller Mensch und man hat keine Trans-Menschen, die man kennt keine Leute, die der Community angehören und man kennt diese Thematik nicht oder man kennt die Probleme von denen nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass das für einen Großteil der Gesellschaft wirklich auch echt was Neues ist, weißt du?
Total. Und um dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu gebieten, in dem Rahmen, wie wir es können, sprechen wir da heute drüber, und zwar mit einem Psychologen, weil wir zwei können auch nur maximal Studien lesen und sonst auch nur Küchenpsychologie betreiben. Aber deswegen haben wir einen super Gast heute da.
Wir begrüßen heute bei uns den Martin Busse. Wir kennen den lieben Martin schon ein bisschen länger, denn der Martin der arbeitet unter anderem als Redakteur beim LGBTQ-Magazin Mannschaft, ein Magazin, was ich jedem sehr ans Herz legen kann. Das ist wirklich super schön und sieht sehr, sehr toll aus und ganz tolle Texte da drin und kann ich wirklich jedem empfehlen. Und neben dem Redakteur sein ist Martin nämlich auch Psychologe. Martin ist nämlich ein kleiner Tausendsasser. Er ist nämlich unter anderem noch Dozent für psychologische Themen an einer Berufsschule für Pflegekräfte und hat noch einen eigenen Online-Musikblog. Ist das richtig?
Das ist tatsächlich auch richtig.
Das ist richtig.
Ja. Wahnsinn. Wann schläfst du?
Ja, ich wollte gerade sagen, also da sind relativ viele Sachen bei dir los.
Da sind viele Sachen los, aber solange die irgendwie im Gleichgewicht sind und Spaß machen, dürfen die auch sein.
Wunderbar. Schön, dass du da bist, Martin.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Martin, wie du siehst, wir haben ja schon in unseren Kategorien By the Way und Bitte ein paar Zahlen über das Thema Heteronormativität gesprochen und auch die Studie vom RKI ein bisschen erklärt. Und da wollte ich dich einfach mal direkt fragen, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht in deinem Job als Psychotherapeut? Spiegeln die Erfahrungen, die du da hast, die Studie wider? Also haben queere Menschen eine höhere mentale Belastung? Also cis-hetero mit Menschen?
Also man kann natürlich immer nur von dem ausgehen, was einem begegnet ist. Und sobald Leute verstanden haben, dass du jemand bist, der sich mit den Themen auseinandersetzt, hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zulauf. Was ich aber schon merke, dass so in den letzten Jahren immer mehr Menschen wirklich auch als Thema ihre Homosexualität, Bisexualität oder auch ihr Transsein mit in den Kontext der Psychologie oder auch der Therapie bringen. Und auch ganz gezielt danach fragen. Also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, als ich jetzt neue Patienten aufnehmen wollte, dass auf einer Akte extra drauf stand, suche transsensiblen Therapeuten. Und es sind schon Themen, wo ich sagen würde, vor 10 Jahren war das auf jeden Fall deutlich weniger, als es jetzt der Fall ist. Und wenn ich mich mit meinen Mitauszubildenden in der Therapeutenweiterbildung unterhalte, dann fällt schon auf, dass wir extrem viele junge Menschen haben und viele Menschen, die auch irgendwie einen queeren Background haben.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es natürlich vielleicht auch damit einhergeht, dass man schon auch heutzutage mehr Sichtbarkeit hat. Das heißt, Leuten oder vielen Menschen ist vielleicht viel mehr bewusst, okay, man kann anders sein oder ich bin vielleicht auch anders und ich gehöre dazu und denken viel oder reflektieren sich viel öfter und merken dann aber trotzdem, obwohl mehr Sichtbarkeit da ist, dass nicht unbedingt Sichtbarkeit gleich Akzeptanz ist.
Mhm. Absolut. Also Sichtbarkeit macht natürlich schon ein Stück weit, glaube ich, Akzeptanz. Mhm. Oder das wäre ja auch so das Ziel. Ich denke, das Ziel verfolgt ihr ja auch mit eurem Podcast. Aber es bringt natürlich auf der anderen Seite auch ein Bewusstsein dafür mit, dass es auch andere Leute gibt, denen es vielleicht nicht gut geht. Und plötzlich ist eben auch ein Bewusstsein dafür da, dass vielleicht die Dinge, die man so mitschleppt im Alltag, gar nicht so normal sind. Und dass man die vielleicht auch besprechen kann oder bearbeiten kann, verändern kann. Und ich glaube, es ist generell so, dass die Akzeptanz gegenüber psychischen Erkrankungen oder vielleicht auch Beeinträchtigungen, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass die größer wird. Und das bringt uns auf jeden Fall mehr Leute in die Ambulanzen und in die Praxen. Und dann natürlich auch mehr Leute, die der LGBTIQ-Community irgendwie angehören. Zudem glaube ich, dass dadurch, dass neue Therapeuten kommen, frische Therapeuten, junge Therapeuten, die auch diese Themen mehr mit in die Psychotherapie tragen. Also wenn man sich mit älteren Therapeuten unterhält, hat man schon manchmal das Gefühl, da fehlt noch so ein bisschen das Bewusstsein und da sind sehr viele heteronormative Ideen, auch in der Behandlung. Wenn ich mir aber meine Ausbildungsagenda zum Beispiel angucke, dann gibt es relativ große Blöcke, wo es auch geht um transidente Menschen, um Sexualität als Thema und auch für Therapeuten die Gewissheit, dass man solche Tabus eben brechen muss und dass man mit Menschen darüber sprechen muss und dass man die auch bei den ersten Terminen fragt, wie identifizieren sie sich? Wie sieht ihre sexuelle Orientierung aus? Und erstaunlicherweise erlebt man da, wenn ich jetzt an meine Patienten denke, eher Verwunderung teilweise, dass die dann sagen, ach, so eine Frage habe ich noch nie gehört, wenn ich vorher irgendwo war. Aber ich glaube, es wird zunehmend mehr kommen und ich setze da auf die Zukunft und die Therapeuten, die ausgebildet werden, dass einfach die Sensibilität für das Thema steigt.
Ich finde es cool, dass es direkt auch so Bestandteil der Ausbildung war, weil das wäre tatsächlich so meine Frage gewesen, ob man das wirklich so aktiv lernt oder ob man sich das so selber beibringen muss, weil, keine Ahnung, ich denke da jetzt mal an die Schulzeit zurück, man hatte auch mal so Sexualkunde, aber hat es irgendwas gebracht? Eher nicht. Da war dann doch irgendwie Learning by Doing eher getan, aber das klingt auf jeden Fall so, als ob das auf jeden Fall fundiert auch ist, weil es ist ja auch manchmal schwierig, je nachdem, auf welche Quellen man sich fußt. Ich weiß noch, ich habe meine Masterthesis geschrieben über queere Podcasts, wie passenderweise, und habe da ein bisschen so Literatur recherchiert und manche Sachen, die jetzt vor 2010 waren oder sowas, habe ich mir zum Teil gar nicht final durchlesen können, weil da so viel Bullshit drin stand. Sei es über dann das Gefühlsleben von zum Beispiel bisexuellen Menschen, weil ich da mal recherchiert habe, das so komplett falsch dargestellt. Also natürlich, ich bin jetzt ja auch nicht allgemeingültig mit meiner Erfahrung so, aber wirklich komplett in die Klischees reingespielt haben, wo ich dachte, okay, krass, und das ist wissenschaftlich kind of oder jedenfalls so gelabelt. Da war ich ein bisschen schockiert.
Ja, es ist tatsächlich so, dass auch in der Wissenschaft genauso wie in der Community vor allem schwule Männer, Cis-Männer untersucht werden. Das ist so ein bisschen generell der Entwicklung der Wissenschaft geschuldet, weil Wissenschaft vor allem männlich dominiert war und auch immer noch ist. Also es gibt wenig Studien, die wirklich von Frauen initiiert sind. Es gibt ganz wenig Studien zum Thema Bisexualität. Das hast du in deinen Recherchen wahrscheinlich auch gemerkt, weil das Thema ganz schlecht greifbar ist. Wir wissen ja nicht mal ansatzweise, wie viele Prozent der Menschen überhaupt bisexuell sind, weil die Range unglaublich breit ist. Dementsprechend sind die Studien echt dürftig, finde ich. Also als ich für Artikel recherchiert habe, war ich echt erstaunt, wie wenig es gibt. Und das schlägt sich dann natürlich auch so ein bisschen in dem nieder, was unterrichtet wird. Also du kannst generell in der Ausbildung zum Psychotherapeuten dir gewisse Themen relativ frei wählen. Wenn du jetzt nicht ein Interesse hast, dich mit dem Thema sexuelle Identität auseinanderzusetzen oder Orientierung, kannst du es auch komplett skippen. Also es ist kein Pflichtelement. Okay. Ich finde es wichtig und mich interessiert es natürlich auch einfach aufgrund meines eigenen Backgrounds und zum Beispiel in der Arbeit mit meinen Schülern als Pflegefachkräfte finde ich es unerlässlich. Also die werden von mir da wirklich beschossen mit dem Thema, weil die ja auch und auch in diesen Hilfebereichen, also die arbeiten ja teilweise dann auch in psychiatrischen Kliniken, eben mit Menschen konfrontiert werden, bei denen sie sich von ihren Stereotypen lösen müssen und anfangen müssen, die Menschen zu fragen, wie sie sich identifizieren oder was ihre Beweggründe sind oder wie sie sich sehen. Und deswegen, ich glaube, es ist schon so ein bisschen eine Haltungssache. Also wie bin ich als Mensch, wie bin ich als helfende Person, wie bin ich aufgestellt?
Du hast gerade gesagt, dass man als Psychotherapeut sich quasi auch selber so ein bisschen seinen Schwerpunkt aussuchen kann und dann theoretisch auch gar nicht so dieses Thema abseits von Heteronormativität so ein bisschen, dass man das halt einfach skippen kann. Was mache ich denn jetzt, wenn ich auf der Suche nach einem Therapeuten bin und ich merke, der ist gar nicht offen für meine Themen, die halt aber eben genau da irgendwie ihren Schwerpunkt wiederfinden?
Ja, dann hilft es tatsächlich nur, also man kann es natürlich probieren, es anzusprechen. Also ein guter Therapeut, finde ich, der merkt ja, da ist irgendwie eine Dissonanz, also da stimmt irgendwas nicht. Der Patient kann sich gar nicht richtig einlassen. Aber es gibt eben auch Therapeuten, die sprechen es nicht an. Dann kann ich es als Patient probieren. Es gibt aber auch missbräuchliche Fälle. Ich kann mich entsinnen, ich habe mal einen Typen gedatet, der hat mir erzählt, dass sein Therapeut richtig versucht hat, Gründe dafür zu finden, warum er wahrscheinlich homosexuell verwirrt ist.
Oh,
also
no.
Quasi... Es klingt schon fast so ein bisschen wie die Konversionstherapien.
Ja, voll.
Wenn man sowas merkt, also das ist ja nochmal ein spezieller Fall, dann würde ich echt dazu raten, sowas bei der Therapeutenkammer anzuzeigen oder einfach auch juristisch anzuzeigen, weil das schon missbräuchliches Verhalten ist und auch verboten ist in Deutschland, beziehungsweise ich glaube auf dem Weg, ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon komplett durch ist mit den Konversionstherapien.
Die Zukunfts-Anna wird jetzt kurz reinspringen und ein Update bringen.
Wunderbar, danke Zukunfts-Anna.
Hallo und liebe Grüße aus dem Schnitt. Ich habe mich noch mal ein bisschen für euch schlau gemacht, wie das Thema Konversionstherapien in Deutschland ausschaut. Und es ist so, dass es seit Juni 2020 ein Verbot für Konversionstherapien in Deutschland sind. In diesem Gesetz steht, dass Konversionsbehandlung an Minderjährigen generell sowie an Volljährigen, deren Einwilligung auf einem Willensmangel, zum Beispiel Zwang, Drohung, Täuschung, Irrtum, beruhen, zum Beispiel wenn also der Behandler sich nicht über die Schädlichkeit der Behandlung aufgeklärt wurde, dann ist es verboten, sowie das Bewerben, Anbieten und Vermitteln solcher Behandlungen. Verstöße gegen das Verbot von Konversionsbehandlung werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft und wer dafür wirbt oder anbietet oder vermittelt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Genau, das ist der Stand der Dinge, wie gesagt Mitte 2020. Ich bin kein Rechtsexperte, ich finde es ein bisschen schwierig, dieser Zusatz, dass man die Einwilligung braucht. Also wenn ich jetzt als volljährige Person da einwillige, gäbe es das trotzdem. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man als volljährige Person dem ja einwilligt, auch wenn man darüber im Klaren ist, was das bedeutet, weil, keine Ahnung, ich persönlich denke mir so, dass man das ja nur macht, wenn man Diskriminierung bereits erfährt oder dein Umfeld sagt, das ist irgendwie falsch oder so, weil wenn eine queere Person ja einfach nur genauso behandelt werden würde wie alle anderen Personen, dann gäbe es ja eigentlich auch kein Problem, das zu ändern, ne? Also, keine Ahnung, das ist jetzt sehr unjuristisch und nur eine sehr persönliche Meinung, aber Stand der Dinge. Es ist verboten, wenn man minderjährig ist und wenn Volljährige nicht aufgeklärt werden, was dieses Angebot bedeutet und das Bewerben, Anbieten und Vermitteln dieser Behandlung ist auch verboten.
Genau, wobei ich stehen geblieben. Wenn einem auffällt, okay, das passt irgendwie nicht, der Therapeut ist jetzt nicht missbräuchlich, aber der hat einfach wenig Ahnung, dann würde ich jeden, der da sitzt, ermutigen wollen, trotzdem nochmal drüber nachzudenken, ob man nicht es nochmal drauf ankommen lässt, jemanden anderen zu treffen, auch wenn es sehr beschwerlich ist und das Angebot an Psychotherapeuten in Deutschland extrem schlecht ist, macht es Sinn, weil ich glaube, es fehlt sonst einfach ganz viel, was für die Therapie wichtig ist. Und wenn man sich nicht wirklich angenommen fühlt, ist das eine ganz schlechte Grundlage, um in die Veränderung zu gehen. Was manchmal hilft, wirklich auf den Seiten von großen Verbänden wie dem LSVD oder irgendwas zu gucken, ob die Therapeuten empfehlen, weil die natürlich so ein bisschen sensibler fürs Thema sind. In großen Städten hat fast jede große psychiatrische Klinik mittlerweile auch Angebote, die sich explizit an Menschen aus dem LGBTIQ-Spektrum wenden. Also Google ist sein Freund, tatsächlich einfach da zu gucken oder wirklich auch andere Leute zu fragen. Also man ist nicht allein mit dem Thema Therapiesuche. Und vielleicht haben Freunde oder Bekannte schon Erfahrungen gemacht und können jemanden empfehlen.
Ich war auch neulich auf einer Seite, die hieß queermed.de, wo man auch verschiedene Ärzte aussuchen kann, unter anderem Psychotherapeuten, weil wir einen Speaker gesucht haben im Unternehmen, weil wir auch das Thema beleuchten wollten. Und dann kann man auch nochmal eingeben, für was speziell. Also ich kann natürlich nicht dafür garantieren, dass das, was da draufsteht, auch tatsächlich stimmt. Ist so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, Wikipedia kann man ja auch Sachen eintragen, die nicht unbedingt stimmen. Deswegen da natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber wie du sagst, es gibt auf jeden Fall Ressourcen, das zu, ja, anzugehen. Aber ich habe, glaube ich, noch eine ganz generelle Frage, noch ein Stück davor, weil ich da einfach auch keine Erfahrung habe. Wie geht man denn überhaupt auf die Suche nach einem Psychotherapeut? Also mal angenommen, man merkt jetzt, okay, irgendwas läuft gerade in eine schlechte Bahn und ich will dem irgendwie Einhalt gebieten und sowas. Aber wie geht man das ganze Thema überhaupt an?
Also zuerst muss man sich die Frage, glaube ich, stellen, ob man überhaupt zu einem Psychotherapeuten will. Es gibt ja auch andere Hilfsangebote, die man durchaus wahrnehmen kann. Also man könnte sich auch eben an solche Dachverbände wenden und fragen, ob die Beratungsangebote haben. Wenn man das Gefühl hat, ich will erstmal soft starten, weil manche Menschen ja auch so ein bisschen Vorurteile haben oder auch Angst haben, was Psychotherapie angeht. Wenn man dann aber entschlossen ist oder vielleicht auch mit dem Arzt gesprochen hat, mit dem Hausarzt und der sagt, nee, das hört sich schon nach was an, was psychotherapeutisch relevant ist, dann ist es, wenn man eben sonst noch einigermaßen, wir nennen es immer funktional, also wenn man noch so durch den Alltag kommt und nicht das ganz akut eine Krise ist, wo man vielleicht eher dann ein Krankenhaus aufsuchen würde oder eine Psychiatrie, dann hilft es tatsächlich auch wieder, irgendwie eine Suchmaschine zu bemühen und mal zu gucken, was für Therapeuten sind in meiner Nähe. Also einfach Psychotherapie einzugeben und zu gucken, wer ist da so in meiner Nähe. Dann gibt es verschiedene Schulen, auf die man sich einlassen kann. Es gibt die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapien. Die haben alle so ein bisschen so ein anderes Herangehen. Und je nachdem, was man schon weiß, muss man eben schauen, was ist für mich, was passt. Möchte ich eher viel über meine Vergangenheit reden und da versuchen, alte Muster aufzudecken und die quasi nochmal mir neu zu betrachten, dann ist man mit so analytischen Verfahren und tiefenpsychologisch fundierten besser beraten. Und wenn man sagt, ich brauche so ein bisschen, also ich will zwar meine Gedanken untersuchen quasi oder aufdecken, aber dann auch relativ schnell ins Handeln und Verändern kommen, dann ist die Verhaltenstherapie, wirbt immer so ein bisschen damit, dass wir, jetzt bin ich ja auch angehender Verhaltenstherapeut, dass wir da die sind, die besonders pragmatisch sind, so ein bisschen die Handwerker unter den Psychotherapeuten. Dann kann man danach suchen, sich an die Therapeuten wenden, dann kommt man meistens erstmal zu so einer Sprechstunde. Dann muss man in der Sprechstunde erstmal erklären, was man hat. Und dann sagt der Therapeut, okay, hört sich an wie was auch behandelt werden sollte. Ich fülle Ihnen hier mal so einen Zettel aus. Da steht drauf, dass Sie eine Therapie kriegen sollten. Und dann sagen die meistens, bei mir ist aber leider kein Platz frei. Das heißt, man geht mit diesem Zettel dann auf die nächste Suche und sucht jemand anderen, der einen freien Platz hat. Und da kann es durchaus passieren, dass man ganz schön lange warten muss. Wenn man kassenversichert ist, wenn man privatversichert ist, geht es manchmal etwas schneller. Und wenn man Glück hat, findet man Therapeuten, die private Patienten behandeln, aber gleichzeitig auch für die Kasse über ein sogenanntes Kostenerstattungsverfahren auch andere Patienten behandeln. Es ist ganz schön schwierig. Es gibt manchmal Anleitungen im Internet zu finden. Ich würde total empfehlen, da nachzulesen. Und es gibt auch von den Krankenkassen eine Seite. Da würde ich mal wieder die Zukunfts-Anna bitten. Ich schicke euch nochmal den Link, dann könnt ihr die vielleicht in die Shownotes oder ähnliches einpflegen, wo man explizit gucken kann, wo sind gerade freie Plätze. Das ist ein Dienst der Krankenkassen, gilt für alles, also auch für medizinische Angebote und eben auch für die Psychotherapie.
Ah, cool, okay.
Dann braucht man noch eine Überweisung des Arztes. Das ist immer wichtig, weil der Arzt ist aktuell immer noch der entscheiden darf, ob eine Psychotherapie angebracht ist.
Das sind auf jeden Fall richtig gute Tipps. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es klingt auch irgendwie echt nach einem Prozedere. Ich glaube, gerade für jemanden, der feststellt, mir geht's schlecht und ich brauche vielleicht Hilfe, und der muss sich dann an diese Reihe setzen und diese ganzen Stationen abklappern, stelle ich mir schon irgendwie echt belastend vor, muss ich sagen. Das ist schade, dass wir da irgendwie in Deutschland das nicht so anders auffangen können, oder?
Total. Und unter uns Psychotherapeuten gibt es auch diesen Spruch, und leider ist da wirklich was Wahres dran. Wenn ich es schaffe, einen Therapieplatz zu finden, zu suchen, zu beantragen, alle Unterlagen einzureichen, dann habe ich schon fast die Hälfte der antidepressiven Behandlung hinter mir, weil ich mich eben ganz oft entgegen meiner Stimmung für Dinge entscheiden muss, Dinge tun muss und quasi so wieder so ein bisschen mehr die Motoren anschmeiße. Es ist ein totales Versorgungsdefizit, es sind super hohe Hürden. Wir haben dadurch natürlich auch Effekte, dass Menschen, die einfach gut aufgestellt sind, ein gutes soziales Netz haben, Geld haben, dass sie natürlich leichter an Plätze rankommen. Und ja, das ist leider die Realität. Es werden auch wenig Plätze für Psychotherapeuten freigegeben. Selbst in großen Städten wie Berlin ist es ganz, ganz schwierig, einen Kassensitz zu bekommen als angehender Psychotherapeut. Und es sind alles Hürden, die da sind. Und wenn ich jetzt ein bisschen ketzerisch wäre, würde ich sagen, geht es einfach wie so oft ums liebe Geld und dieses eben zu sparen.
Ich versetze mich gerade in eine Lage rein, wenn es einem nicht gut geht. Und ich denke, jeder hat ja mal die Phasen und man merkt, man kommt da nicht selber raus, dann ist es ja dann doch was Akutes oder was halt Aktuelles und nicht etwas, das man in 5 Monaten mal besprechen kann. Sage ich jetzt mal, ich meine, Zeit heilt nicht alle Wunden. Bei manchen Themen schon, aber bei anderen eben halt nicht. Und dann ist es halt super schwierig. Und wenn ich so nochmal bei mir so zurückdenke, muss ich sagen, ich bin auch durch die ganze Phase jetzt von dem inneren Coming-out, das Jan und ich jetzt schon mal besprochen haben, recht glimpflich durchgekommen, glaube ich. Also es gab schon Phasen, wo es mir nicht gut ging mental, weil ich einfach gar nicht wusste, wo ich jetzt mich und meine Gefühle hinstecke oder wo ich jetzt hingehöre oder ob ich jetzt komplett gar niemanden mehr habe in meinem Umfeld, weil ich ganz anders bin als alle anderen, die ich gerade kenne oder sowas. Also die Gedanken waren da schon da, aber ich hatte da das Glück, dass ich da tatsächlich durch die Zeit irgendwie rausgekommen bin und dann einfach auch meine Community ein bisschen gefunden habe und da dann nicht in größerem Need war, da weiter nachzuschauen, aber ich glaube, so diese Stress- und Panikpunkte, so traurig es ist, aber die können queere Menschen wahrscheinlich alle vorweisen.
Ja, voll. Wobei das halt bei mir echt extrem so war, ich glaube, ich habe mich einfach komplett verschlossen. Also ich habe meine eigene Sexualität versucht, so gut es ging, nie zu hinterfragen und habe einfach einen Panzer um mich herum gebaut, weil ich glaube, sobald ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe, hat halt alles gebröckelt irgendwie, mein ganzes Leben halt gefühlt, und das hat halt so immens lange gedauert, bis ich so weit war, dass ich diesen Panzer irgendwie mal abbauen konnte. Also ich glaube, mir hätte eine Therapie zu einem bestimmten Zeitpunkt immens gut getan, weil ich wäre einfach sehr viel entspannter gewesen mit mir selber. Ich war, glaube ich, wenn ich zurückblicke, ein wahnsinnig wütender Mensch, ein sehr cholerischer Mensch schon fast, weil ich einfach sehr viel Wut in mir getragen habe, weil ich alles an Emotionen versucht habe, so gut es ging, irgendwie runterzuschlucken und nie zu thematisieren, nach außen hin nie irgendetwas Bestimmtes zu sein. Und das ist halt mega ungesund, ne? Also mir ging es einfach nicht gut, aber auch das habe ich einfach weiter runtergeschluckt, bis man halt irgendwann an den Punkt kommt, wo es dann halt einfach nicht mehr geht. Und ich zum Glück irgendwie, dass ich das bei mir so entwickelt habe, dass ich mich dann eher geöffnet habe, als das weiter runterzuschlucken und irgendwie daran noch kränker zu werden, als ich es vielleicht war, ne? Also ich kann das gar nicht so genau betiteln, es ging halt einem einfach schlecht, aber man hat es einfach nicht thematisiert. Man hat sich selber nicht vorgeführt und einfach immer wegignoriert.
Und das finde ich dann in der Hinsicht auch so schade, dass Leute sagen, ja, was du im Schlafzimmer machst oder so, ist mir egal, bla bla blub. Aber was das für ein Kampf ist, mal von einer Welt, die halt heteronormativ geprägt ist und man halt auch ich würde jetzt mal da generell sprechen, aber halt doch auch darin aufwächst, man hat halt heteronormative Wertvorstellungen mitbekommen und davon sich aktiv in der Hinsicht abzusondern, weil man keine andere Wahl hat diesbezüglich, weil man dann merkt, irgendwie ist es nicht so heterozis, wie es in Anführungszeichen sein sollte, ganz große Anführungszeichen, aber so fühlt es sich ja im ersten Schritt für einen irgendwie an. Und was das eben auch für einen Druck für die Person ausmacht, weil es geht ja dann nicht nur drum, mit wem habe ich jetzt eine alles. Coole Nacht oder so, sondern wer bin ich, wie nehmen mich andere Leute wahr, wie nimmt mich meine Familie wahr, Freunde, Berufsumfeld.
Voll, das fing bei mir sogar beim Musikgeschmack an, ne? Ich habe mich nicht getraut, irgendwie zu zeigen oder offen meistens darüber zu sprechen, was für Musik ich cool finde, weil ich dann irgendwie Angst hatte, dass man irgendwie darüber Schlüsse ziehen konnte für eine Sache, die ich mir selber nicht eingestanden habe, ne? Also es ist so banal und es ist so dumm eigentlich. Und irgendwie selbst, also du hast dir die einfachsten Sachen aus dem Alltag, hast du dir einfach nicht eingestanden oder die du konntest sie nicht genießen. Also es ist wirklich super traurig.
Und aber genau das ist tatsächlich was nicht nur queere Menschen haben, sondern generell Menschen, die belastet sind, dass sie oft das Gefühl haben, dass was ich denke, was ich erlebe, dafür werde ich bewertet von außen, und zwar in einer Art und Weise, wie ich sie ganz schlecht aushalten kann. Also wenn jemand jetzt entdeckt, du bist bisexuell, dann führt es zu einer massiven Abwertung und am Ende stehe ich alleine da. Das sind so typische Ängste, die da sind und die man dann eben zum Beispiel auch in der Psychotherapie bearbeitet. Ne, dass man so ein bisschen schaut, was für Beweise gibt es, die dagegen sprechen, und was gibt es aber vielleicht auch für eine Akzeptanz, dass ich einfach die Angst haben darf, dass sie einfach auch ein Stück weit mich begleiten darf und dass ich eben nicht versuche, die wegzudrücken, weil wegdrücken führt leider immer dazu, dass dieses, du hast es schön beschrieben, dass quasi sich da sowas anstaut, und wenn du genug Erlebnisse, Gedanken, Ansichten zu deiner eigenen Person gesammelt hast, die du alle unter Verschluss halten willst, dann ploppt das Ganze irgendwann auf. Und dann ist meistens die psychische Erkrankung da. Und darum geht es eben, dass man versucht, Dinge zu finden, die dieses Ploppen so ein bisschen ableiten können, indem man wie so Ventile findet. Und es kann eine Therapie sein, wo ich mich einfinde und halt Ansichten, die ich über mich und die Welt habe, hinterfrage. Es können aber auch andere Dinge sein, die mir im Alltag helfen, diesen Stress, den man da erlebt, Stück für Stück wieder so ein bisschen runterzufahren. Das fängt dann eben bei der Musik zum Beispiel an. Also es ist ganz wichtig, dass man die Dinge, die einem gut tut, dass man die nicht beiseite schiebt. Das ist dann quasi schon wie so ein depressives Muster, sondern dass man sagt, nee, ich brauche diese Musik, weil die macht mich stark und die gibt mir ein Gefühl von, auch wenn mal eine Böe von der Seite kommt, dass ich nicht gleich umfalle, sondern da ist was mich auf der anderen Seite auffängt. Genauso wie ich möchte ich sein und nicht irgendwelche Verzerrungen hinnehmen müssen. Das macht alles krank, und das sind leider die ganzen Risikofaktoren, die dann dazu führen, dass man eben in solchen Krisen immer weiter nach unten gerät. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist, worüber ich noch nachgedacht habe. Es ist schwierig, einen Therapieplatz zu kriegen. Aber wir haben in Deutschland ein Hilfenetz, was auch fern der Therapie aufgespannt ist. Also wenn es wirklich ganz akut wird, dann sind psychiatrische Kliniken in der Nähe von dort, wo man wohnt, dazu verpflichtet, einen aufzunehmen. Also wenn man merkt, da kommen Gedanken, die wirklich vielleicht auch was Suizidales enthalten oder wirklich ganz massiv beschwerend sind, dann hilft es wirklich, zur nächsten Klinik zu gehen. Dort muss geholfen werden. Wir sind als Psychologen, als Ärzte, als Therapeuten dazu verpflichtet, zu helfen. Und es gibt auch Angebote wie zum Beispiel Krisentelefone in verschiedenen Städten oder Gemeinden oder die Telefonseelsorge, wo auch ausgebildete Leute sitzen und 24/7 erreichbar sind. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen, weil ja, man wartet lange auf den Therapieplatz und es ist ungünstig, aber für die Akutversorgung haben wir in Deutschland glücklicherweise ein Netz, was einigermaßen auffangen kann. Natürlich weiß man nie, an wen man gerät, aber wir haben zumindest ein Grundnetz, was gespannt ist.
Ich muss gerade auch drüber nachdenken, dass es mega gut ist, und man kann ja eine Brücke eigentlich ziehen, wenn man sich jetzt beim Sport irgendwie die Sehnen gerissen hat oder was auch immer, dann gehst du ja auch in die Notaufnahme und dir wird geholfen, so, aber irgendwie diese Selbstverständlichkeit in Anführungszeichen von dem dann doch echt guten Gesundheitssystem bei uns, dass wenn du dir einen körperlichen Schaden zugefügt hast, der schlimm ist, dass du da direkt auch behandelt wirst. Ist diese Selbstverständlichkeit ist halt überhaupt nicht gegeben oder da denke ich persönlich gar nicht dran, wenn es eben um mentale Themen irgendwie gibt.
Ja, und wie bei dem, ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit der Sportverletzung. Auch da gibt es eben verschiedene Faktoren, die dann über die Heilung entscheiden werden. Das erste ist quasi noch, bevor ich die Verletzung hatte, was habe ich eigentlich dafür getan, mein Bein zu stärken, damit es auch in Situationen, wo ich mal hinfalle, quasi ein Stück weit was aufhalten kann. Das ist der ganze Teil, den wir ja heute als Mental Health bezeichnen, wo es eben darum geht, alles, was ich irgendwie habe als Ressourcen, das zu stärken. Und queere Menschen brauchen das mehr, weil sie per se in ihrer Lebenslinie viel häufiger mit Dingen konfrontiert werden, die die Gesundheit quasi angreifen. Das Hinterfragen der eigenen Identität, Ablehnungserfahrungen, vielleicht auch wirklich Angst vor Gewalt. Ich meine, wenn wir jetzt in Deutschland schon gucken, ist es schwierig. Wenn ich dann ins Ausland gucke, wird es noch viel, viel schwieriger, weil ich da teilweise auch wirklich um mein Leben fürchten muss. Das heißt, mit dem Entdecken meiner queeren Identität, meiner bisexuellen Identität, meiner lesbischen, homosexuellen oder auch Transidentität ist plötzlich mein Leben gefährdet. Und es macht natürlich eine massive Angst, die damit einhergeht. Das ist quasi der Teil, der davor ist. Dann kommt die Akutversorgung und dann kommt die Nachsorge, was bei der Verletzung dann vielleicht der Physiotherapeut wäre, der mit dir trainiert. Das ist dann die Therapie, die dich quasi für wieder ins Laufen bringen soll und eben auch dafür sorgen soll, dass du beim zukünftigen Hinfallen einfach besser abgefedert bist. Und so hat man quasi drei Elemente, nicht nur diese Akutversorgung, sondern eben das davor und im Fall der Fälle eben auch das danach.
Jetzt bleibe ich wiederum in unserer Metapher und sage, okay, um mein Bein zu stärken, kann ich Squats machen oder ins Fitnessstudio gehen oder tanzen oder was auch immer. Was könnte ich denn mental machen? Und das ist jetzt eine super schwierige Frage, weil es gibt nicht die Antwort, aber mich wird da mal deine Meinung interessieren. Was kann man denn machen, um seine Grundvoraussetzungen so ein bisschen zu stärken?
Genau, es gibt schon so ein bisschen die Antwort, aber die Antwort ist in sich quasi total aufgefächert. Also wir wissen, Ressourcen, die findest du in drei großen Bereichen. Das eine ist so ein biologischer Bereich. Also manche Menschen kommen einfach mit einer gewissen, man nennt es Resilienz in der psychologischen Fachsprache, mit so einer gewissen Widerstandsfähigkeit kommen die einfach auf die Welt. Man weiß zum Beispiel, dass teilweise Menschen, die in KZs gelandet sind, die Zeit natürlich als traumatisch schildern, aber ihre Psyche während dieser wirklich menschenverachtenden, grausamen Zeit es irgendwie geschafft hat, dass sie keine Traumatisierung davon getragen haben. Was irre ist, wenn man die Belastung sich überlegt. Mhm. Das wird es auch bei Bisexuellen oder bei LGBTIQ-Personen generell geben. Also es wird Leute geben, die kommen gut durch ihr Coming Out, kommen gut durch diese Identitätssuche, kommen auch gut durch mögliche Anfeindungen allein aufgrund dessen, was sie biologisch mitbringen. Dann gibt es die ganzen psychischen Faktoren. Da zählt sowas wie das Temperament dazu. Also man wird auch mit einem gewissen Temperament kommt man auf die Welt. Und gewisse frühe Erfahrungen sorgen auch dafür, wie wir mit Widerständen oder auch mit schlechten Erfahrungen umgehen. Das sind so die ganzen psychologischen Faktoren. Auch was habe ich sonst noch für Belastungen? Und dann gibt es die ganzen sozialen Faktoren. Und da zählt vieles dazu, was dann im Außen ist und nicht so sehr in der Person. Also was habe ich für eine Unterstützung? Habe ich Freunde, die mein Coming Out irgendwie gut begleiten? Habe ich Eltern, die das gut begleiten? Habe ich ein Gesundheitssystem, was mir hilft? Habe ich Bildung in der Schule, die mich aufklärt, die mir sagt, hey, mit dir ist alles okay, auch wenn du auf Männer und Frauen stehst? Oder habe ich das nicht? Und das sind Faktoren, die auf jeden Fall, wenn ich jetzt gucke, wie Unterricht jetzt gemacht wird im Vergleich zu Unterricht, als wir vielleicht zur Schule gegangen sind, auf jeden Fall besser wird. Das heißt, man hat verstanden, dass dieses Stärken von Ressourcen, Stärken von Dingen, die psychisch uns stabil machen, dass es wichtig ist und dass man damit sehr früh anfangen muss und auch Kontrollmechanismen braucht, also sich Kinder anguckt und guckt, wie wachsen die auf, gibt es Schwierigkeiten, dass man Lehrer sensibilisiert, habe ich ein Kind, was vielleicht gemobbt wird, warum wird es gemobbt, ist es vielleicht, weil es irgendwie mit der sexuellen Orientierung oder mit der sexuellen Identitätssuche Schwierigkeiten hat, das muss gestärkt werden. Und auch Medienbilder sind dafür absolut wichtig, also mehr Sichtbarkeit von verschiedenen Identitäten und verschiedenen Orientierungen, damit ich merke, ich bin nicht allein und ich darf aufmachen, weil die im Fernsehen reden auch darüber, dass man bisexuell sein kann. Und das ist nicht nur ein Gespinst in meinem Kopf, was mich irgendwie seltsam macht, sondern es ist was, was ich habe. Und dann vielleicht noch 5 bis 90% aller anderen Menschen, wir wissen es ja nicht so genau, die teilen quasi dieses Gefühl. Und schon geht es einem automatisch besser. Ist auch was, was man häufig bei Patienten sieht, wenn die in Gruppen zum Beispiel therapiert werden, dass sie plötzlich merken, hey, ich bin ja gar nicht alleine. Es gibt ja auch andere, die ähnlich denken.
Also würdest du grundsätzlich sagen, also wir haben ja eben festgestellt, dass die grundsätzliche schnelle Versorgung von einem Therapieplatz oftmals nicht gegeben ist und dass das halt oftmals irgendwie eine schwierige Situation sein kann, aber dass schon allgemein, gerade mit Sicht auf die Zukunft, ja dann schon auch versucht wird, eben in Schulen oder an anderen Stellen oder in den Medien schon irgendwie auch viel Vorarbeit stattfindet, damit wir eben nicht so schnell an diesen Punkt kommen, dass man so schnell einen Therapieplatz braucht.
Wenn ich jetzt ressourcenorientiert die Frage beantworte, dann würde ich sagen, es ist super gut, dass wir mehr davon haben. Das heißt, wir kriegen mehr Anlaufpunkte, wo Menschen einfach schon sehr früh Unterstützung, andere Rollenmodelle etc. bekommen. Wenn ich jetzt negativ gucken würde, was ich natürlich nicht tue, als jemand, der Ressourcen stärken will, aber dann würde ich sagen, es reicht natürlich noch nicht aus. Also wir fangen an und wir sorgen für Sichtbarkeit und wir müssen gegen große Widerstände kämpfen. Wird immer wieder gesagt, wozu braucht man das? Ist doch genug da. Wenn man sich Statistiken anguckt, auch die Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen in den Medien ist absolut nicht entsprechend der wahren Verteilung. Das heißt, wir haben einfach zu wenig Sichtbarkeit, weil sie nicht dem echten Prozentsatz an Menschen entspricht, dann ist da noch viel Strecke zu gehen in der Prävention, also was die Ressourcen angeht, in der Akutversorgung und auch in der Therapie. Aber ich glaube, die Richtung, mein Gefühl, ist auf jeden Fall die richtige. Wir haben, obwohl viele Strömungen in anderen Ländern und auch sicherlich in Deutschland gerade wieder dagegen gehen möchten, glaube ich, waren zumindest die letzten Jahre Schritte in die richtige Richtung.
Das klingt auf jeden Fall positiv und auch eigentlich echt schön. Ich finde, du hast uns echt einen super tollen Einblick in das ganze Thema mentale Gesundheit, auch mit Hinblick auf die LGBTQ-Community gegeben. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch erzählen wollen würdest?
Was ich vielleicht wirklich noch sagen wollen würde, ist, dass wenn jemand zuhört und einfach merkt, ich fühle mich belastet, weil das ist immer so das erste Anzeichen, ich fühle mich belastet, dass man dann drüber nachdenkt, was sind die Dinge, die mich jetzt entlasten können? Was habe ich in meinem Alltag? Welche Menschen helfen mir? Welche Dinge machen mir gute Gefühle? Welche Serien kann ich gucken, um mich besser zu fühlen? Welche Musik höre ich, um mich besser zu fühlen? Was habe ich schon mal in meinem Privaten, was mich unterstützen kann, vielleicht ein bisschen die Stimmung wieder zu heben. Weil ganz wichtig ist, je mehr ich mich zurückziehe, je mehr ich die Dinge mit mir alleine ausmachen will, umso schlechter wird es leider. Und wenn ich dann merke, ich bin aber da schon drin gefangen und ich habe aus Scham oder aus Angst nicht den Mut, mich dazu öffnen, meiner Familie gegenüber, meinen Freunden gegenüber oder wem auch immer, dann zu gucken, vielleicht anzufangen, was zu googeln, wo kann ich irgendwie Hilfe finden oder dann irgendwann vielleicht auch den Mut zu finden, wenn man mal angesprochen wird oder wenn man wirklich selber an dem Punkt ist, Hilfsangebote wahrzunehmen, nicht aufzugeben, sondern sich wirklich zu sagen, wenn ich die Person gefunden habe, mit der ich gut arbeiten kann, dann ist die Prognose, dass es mir besser geht, deutlich erhöht im Vergleich zu, ich sitze zu Hause und hoffe, dass es einfach wieder besser wird.
Ich glaube, das waren eigentlich ganz perfekte Abschlussworte, was irgendwie auch eine kleine Hausaufgabe beinhaltet hat, weil ich habe jetzt, als du das so aufgelistet hast, dachte ich auch so, okay, welche Musik, welche Serien, was ist denn bei mir, was ist mein Comfort-Thing? Und ja, das werde ich mir, glaube ich, am Wochenende jetzt mal ein bisschen zusammensuchen.
Ja. Das, was ich jetzt so als Kernaussage auch so damit rausgenommen habe, dass die Gesundheit einfach immens wichtig ist. Und ihr habt ja diese Metapher eben so schön benutzt zu der physischen Gesundheit, aber dass halt eben die mentale, die psychische Gesundheit halt auch einen immens hohen Anteil an unserem Leben hat und dass wir die genauso wichtig werten müssen, nehmen müssen und daher wirklich auf uns achten müssen, in uns reinhören müssen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind belastet oder wir brauchen Hilfe, dass wir die uns suchen. Und ich finde, Martin hat uns da echt sehr, sehr viele Wege mit an die Hand gegeben, wo wir quasi andocken können und starten können und vielleicht halt auch wirklich schnell Hilfe bekommen können.
Deswegen, Martin, du warst eine richtige Bereicherung, dass du hier im Podcast warst. Es war ein Herzensthema von Jan und mir, das zu besprechen, weil es immer noch zu wenig besprochen wird. Deswegen, es war Zeit, dass wir es angehen und danke, dass du hier warst.
Vielen lieben Dank.
Ja, und ich danke euch, denn genauso wie mit der Sichtbarkeit von Bisexualität ist einfach auch die Sichtbarkeit von psychischen Erkrankungen, die ist genauso wichtig und über die muss gesprochen werden und in der Kombi umso mehr, weil wir einfach wissen, die Quote ist höher und es ist wichtig, dass bisexuelle Menschen, schwule Menschen, lesbische Menschen, Transmenschen, nicht-binäre Menschen, dass sie wissen, es gibt Unterstützung.
Amen.